rbb24.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. In Berlin und Brandenburg finden auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Ostermärsche statt. Gefordert werden dabei unter anderem Friedensinitiativen für die Ukraine. Das unterstützt auch die Theologin Käßmann. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, es dürfe nicht nur Rüstungsexperten geben, sondern auch Diplomatieexperten.
Und wir müssen doch alle sagen, dieses Sterben in der Ukraine, das jetzt seit mehr als 3 Jahren stattfindet, da muss doch das Ziel sein, es so schnell wie möglich zu beenden. Es ist jetzt leider durch Herrn Trump ein bisschen Bewegung reingekommen, aber ich finde, gerade die Europäer müssten Druck auf China ausüben, damit China Druck auf Russland ausübt, damit die Kämpfe ein Ende finden und dass nur Aufrüstung und noch mehr Milliarden in Rüstung die Antwort sind. Also das ist mir zu wenig.
Die Theologin und ehemalige Bischöfin von Hannover, Margot Käßmann. Die USA drohen damit, sich als Vermittler für einen Frieden in der Ukraine zurückzuziehen. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden die USA ihre Bemühungen stoppen. Er betonte aber, dass es noch immer gute Chancen für eine friedliche Lösung gebe. Auch US-Außenminister Rubio hatte bereits mit einem Ausstieg aus den Friedensverhandlungen gedroht. Die Kommunen in Deutschland rechnen wegen der US-Zölle mit weniger Einnahmen. Das hat der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages DEDI der Welt am Sonntag gesagt. Eigentlich hatten Städte und Gemeinden Mehreinnahmen von 3% in diesem Jahr erwartet. Sibilay Sace.
Die Unternehmen würden wegen der US-Zölle und der Wirtschaftsflaute weniger Gewinn machen, was auch weniger Gewerbesteuer bedeute. Die Folge? Die Kommunen investierten weniger. Ähnlich sieht das der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Für die EU und damit Deutschland gilt aktuell der neue US-Zoll von 10% und 25% Zoll auf Autos, Stahl und Aluminium.
CSU-Chef Söder hat sich in der Debatte über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hinter CDU-Chef Merz gestellt. Der bayerische Ministerpräsident sagte der Augsburger Allgemeinen, es sei Sache des neuen Kanzlers, das zu entscheiden. Allerdings brauche Deutschland auch so viele Taurus wie möglich für sich selbst. Der designierte Kanzler Merz hatte vor gut einer Woche in Aussicht gestellt, die Waffe an die Ukraine zu liefern. Vertreter der SPD kritisierten den Vorstoß. Mehr als die Hälfte der Deutschen will, dass Geschäfte künftig verpflichtet werden, bargeldloses Bezahlen anzubieten. Das zeigt eine YouGov-Umfrage. Gerade mal 6% der Befragten gaben außerdem an, dass sie ihre Einkäufe immer bar bezahlen. Das Wetter heute dicht bewölkt, zeit- und gebietsweise Regen, der zum Abend nachlässt. Maximal 14 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 9 und in Luckenwalde 8 Grad. Morgen Ostersonntag nach Nebelauflösung freundlich und trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Martin Spiller. Ich grüße Sie. Heute ist Kar-Samstag. Das ist eher so der Tag zwischen den Feiertagen. Morgen Ostern, gestern Karfreitag. Und zudem zu Karfreitag gehört in Rom am Abend traditionell die Kreuzwegprozession. Christen aus aller Welt erinnern dabei an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. In 14 Stationen wird das anhand biblischer Texte nachvollzogen. Und an jeder der Stationen wechselt der Träger des Kreuzes. Die Prozession war auch dieses Jahr beeindruckend, nur der Papst, der war nicht dabei. Franziskus war nach seiner Krankheit noch zu schwach, den Zug anzuführen. Ein Kardinal vertrat ihn. Und an einer der Stationen wurde das Kreuz von einem Pfleger übernommen, der Papst Franziskus im Krankenhaus betreut hatte. Unsere Korrespondentin in Rom, Lisa Weiß.
Tausende Menschen mit Kerzen in der Hand, das Kolosseum in Rom hell erleuchtet. Es ist eine ganz besondere, feierliche Atmosphäre, wie immer, wenn dort die traditionelle Karfreitagsprozession stattfindet. Aber einer fehlt. Es ist kühl in Rom, die Veranstaltung findet im Freien statt und der Papst muss sich schonen. Er ist weiterhin angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat lang wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, schwebte in Lebensgefahr. Aber trotzdem soll die Handschrift von Papst Franziskus auch bei diesem Kreuzweg spürbar werden.
In comunione con il Santo Padre ripercorriamo la via dolorosa di Gesù.
Gemeinsam mit dem Heiligen Vater gehen wir noch einmal den Leidensweg Christus nach, heißt es gleich am Anfang. Die Texte zu der Prozession, die hat Papst Franziskus nach Angaben des Vatikans selbst geschrieben, wie schon im vergangenen Jahr. Sie sind spirituell, theologisch tiefgründig. Im Eröffnungsgebet spricht er die Spannung zwischen dem Weg Gottes und dem menschlichen Alltag an.
Der Kreuzweg führt mitten durch die Straßen unseres Alltags. Wir, Herr, gehen für gewöhnlich in die entgegengesetzte Richtung zu der deinen. Gerade so kann es uns passieren, dass wir dein Angesicht sehen, dass wir deinen Blick kreuzen. Wir gehen unsere gewohnten Wege und du kommst auf uns zu. Deine Augen sehen in unsere Herzen, dann zögern wir, so weiterzugehen, als ob nichts geschehen wäre. Wir können uns umdrehen, dich ansehen, dir folgen. Wir können uns in deinen Weg hineinversetzen und erahnen, dass es besser ist, die Richtung zu ändern.
Der Kreuzweg ist für Papst Franziskus ein Gebet in Bewegung, eines, das unsere gewohnten Wege unterbricht, damit wir von der Müdigkeit zur Freude gelangen. Der Papst wirbt für Versöhnung, für Freigebigkeit, auch wenn er sagt, in einer Welt, in der alles berechnet wird, habe die Freigebigkeit einen hohen Preis. Für ihn ist aber klar,
pesa più l'egoismo della croce, pesa più l'indifferenza della condivisione.
Der Egoismus sei belastender als das Kreuz, die Gleichgültigkeit belastender als das Miteinander teilen. Franziskus wäre nicht Franziskus, wenn er nicht auch plakative Worte dafür finden würde, was sich aus seiner Sicht in der Welt ändern müsste. Besonders deutlich wird das bei der 7. Station. Wie so oft kritisiert er den Kapitalismus, das aktuelle Wirtschaftssystem.
Unmenschlich ist eine Wirtschaft, in der 99 mehr wert sind als einer. Und doch haben wir eine Welt errichtet, die so funktioniert. Eine Welt der Berechnungen und Algorithmen, kalter Logik und unerbittlichen Interessen. Das Gesetz deines Hauses, der göttlichen Ökonomie, ist anders, Herr. Sich dir zuzuwenden, der du fällst und wieder aufstehst, bedeutet eine Kursänderung, einen Tempowechsel, eine Kehrtwende, die wieder Freude schenkt und uns nach Hause bringt.
Auch hier wieder der Gedanke der Richtungsänderung, des Kurswechsels, hin zu Jesus, der am Kreuz gestorben ist.
Du begibst dich zwischen die Parteien, zwischen die Gegensätze und du bringst sie vor Gott. Denn dein Kreuz lässt Mauern fallen, lässt Schulden nach, hebt Urteile auf, schafft Versöhnung. Du bist das wahre Jubeljahr.
Das Jubeljahr, das heilige Jahr, das gerade gefeiert wird, unter dem Leitwort Pilger der Hoffnung. Die vielen Gläubigen, die bei der Prozession anwesend waren, sie dürfte eine Hoffnung einen, dass Papst Franziskus am Sonntag fit genug ist und den Ostersegen erteilt.
An der Kreuzwegprozession gestern Abend am Kolosseum konnte er nicht teilnehmen. Aus Rom hat Lisa Weiß berichtet. Traditionen gehören zu den Ostertagen. Nicht nur christliche Prozessionen wie in Rom, sondern auch die Demonstrationen der Friedensbewegung. In Berlin gibt's diverse. Ein Ostermarsch startet heute um 13 Uhr auf dem Mariannenplatz. Einzelheiten von rbb24-Reporterin Christina Torge.
Zu der Kundgebung unter dem Motto Ja zum Frieden haben sich zahlreiche Redner angemeldet. Die anschließende Demonstration führt über die Wrangelstraße, Manteuffelstraße und Reichenberger Straße zum Rio-Reiser-Platz und zurück zum Mariannenplatz. Gegen diese Demonstration sind auch Proteste angekündigt. Die Gegendemonstrationen sind ebenfalls am Mariannenplatz und am Cottbusser Tor geplant. In Brandenburg-Havel beginnt der Ostermarsch am heutigen Sonnabend um 14 Uhr am Neustädtischen Markt und in Strausberg findet eine Osterprotestaktion unter Federführung der Linken in der Geschäftsstelle der Linken Märkisch-Oderland statt. Ebenfalls um 14 Uhr.
Es könnte wieder voll werden auf einigen Straßen und Plätzen. rbb24-Reporterin Christina Torge mit einem Überblick über geplante Protestveranstaltungen zu Ostern. In der Union tobt seit Tagen eine Debatte über den richtigen Umgang mit der AfD im Bundestag. Jetzt kommen auch aus der SPD Forderungen nach einer klaren Haltung. Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann.
SPD-Generalsekretär Mirsch kann sich selbst nicht vorstellen, einen AfD-Abgeordneten zum Vorsitzenden eines Bundestagsausschusses zu wählen. Das sagte er der Bild. Einer Partei, die die Demokratie systematisch angreife, werde er keine herausgehobene Rolle im Parlament zubilligen, so Mirsch. Er erwartet, dass die künftige Koalition diesen Grundsatz teilt und klar Haltung zeigt. Ähnlich äußerte sich sein Parteikollege Fraktionsvize Wiese. Die zukünftigen Koalitionspartner stimmten sich in allen Fragen gemeinsam ab, ob das Unionsfraktionsvize Spahn passe oder nicht. Der hatte zuvor die Debatte ausgelöst. Spahn plädierte dafür, mit der AfD bei organisatorischen Fragen so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Dabei geht es vor allem um die Wahl von Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse. Die AfD konnte sich in der vergangenen Wahlperiode mit keinem ihrer Kandidaten durchsetzen.
SPD-Politiker fordern, dass die künftigen Koalitionäre gemeinsam AfD-Kandidaten für den Vorsitz von Bundestagsausschüssen ablehnen. Informationen von Lissy Kaufmann waren das aus dem Hauptstadtstudio. Wir schauen ins Ausland. Präsident Donald Trump hatte es einst selbst entschieden. Die USA halten sich nicht mehr an das Atomabkommen mit dem Iran. Das war in seiner ersten Amtszeit. So eine Entscheidung muss bei ihm aber nicht von Dauer sein. Und siehe da, seit vergangener Woche wird nun doch wieder mit dem Iran verhandelt, unter Vermittlung des Oman. Auch heute gibt es wieder Gespräche, zum zweiten Mal. Vor dem Treffen haben zwar beide Seiten entgegengesetzte Positionen bezogen, aber dennoch, viele Menschen im Iran haben große Hoffnung, wie diese junge Frau in Teheran.
Ich finde gut, dass es diese Verhandlungen gibt und ich hoffe, dass sie Früchte tragen und sich auf alle Lebensbereiche auswirken. Ein wenig davon ist ja schon jetzt zu spüren. Mubina spielt auf den Kurs der Landeswährung Rial an und den iranischen Aktienmarkt. Beide zeigten nach dem ersten Treffen der Delegationen positive Tendenzen. Doch wie viel Hoffnung ist berechtigt? US-Präsident Trump machte seine Position nach den ersten Gesprächen der beiden Delegationen noch einmal deutlich. Sie dürfen keine Atomwaffen haben und sie müssen sich beeilen, das zu stoppen, denn sie sind ziemlich nah dran, eine zu haben. Aber sie werden keine haben. Und wenn wir dafür etwas sehr Robustes tun müssen, werden wir es tun. Soweit ist es wohl noch nicht. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, Trump habe israelischen Plänen für einen Angriff auf iranische Atomanlagen zunächst einen Riegel vorgeschoben. Die Drohung liegt trotzdem in der Luft. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff erklärte, dass ein Militärschlag gegen iranische Atomanlagen umso wahrscheinlicher wird, je näher der Iran beim Grad der Urananreicherung eine Atombombe komme. Witkoff unterstrich bei Fox News, der Präsident meint, was er sagt. Sie dürfen keine Bombe haben. Wir werden deshalb mit Iran über zwei entscheidende Punkte reden. Das eine ist die Urananreicherung, das andere ihre konventionellen Waffensysteme, insbesondere die Raketen. Im Kurznachrichtendienst X legte Witkoff nach, der Iran müsse sein Programm zur nuklearen Anreicherung und Waffenherstellung stoppen und vernichten. Irans Außenminister Abbas Araghchi warf Witkoff daraufhin vor, widersprüchliche Signale zu senden und stellte klar, wir sind bereit, Bedenken über unser Atomprogramm auszuräumen, aber das Kernthema, das Recht auf Urananreicherung, das ist nicht verhandelbar. Araghchi sagte das vor seinem Abflug nach Moskau Ende der Woche. Offiziell flog er dorthin, um Staatschef Putin eine Nachricht des obersten iranischen Führers Khamenei auszuhändigen. Inoffiziell dürfte es auch um die Atomgespräche gegangen sein. Dem Atomabkommen von 2015 hatte Putin nur widerwillig zugestimmt. Nun dürfte bei den Gesprächen in Rom indirekt also auch Putin mit am Tisch sitzen. Auf der Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov ließ Araghchi wissen, er halte eine Einigung auf ein neues Abkommen für möglich, sofern die amerikanischen Forderungen nicht völlig unrealistisch seien. Allerdings erteilte er direkten Gesprächen mit US-Vertretern auch für heute eine Absage. Das lasse der Druck, den die USA auf sein Land ausübten, nicht zu. Dabei hatte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation Grossi bei einem Besuch in Teheran am Donnerstag von einer sehr entscheidenden Phase gesprochen. Es bleibe nicht mehr viel Zeit, zumal es Personen gebe, die kein Interesse an einem erfolgreichen Abschluss der Gespräche hätten. Ob Grossi dabei eher an iranische Hardliner, den israelischen Regierungschef Netanyahu oder Wladimir Putin dachte, ließ er offen.
Der Bericht von Iran-Korrespondent Christian Buttgereit. Nachbardörfer kommen ja doch meistens gut miteinander klar. Auch in Brandenburg, sogar in der Prignitz. Ein Dorf hilft dem anderen. Nur heute ist das ein kleines bisschen anders. Zumindest zwischen Kubier und Großlangerwisch. Die beiden Dörfer konkurrieren heute, denn sie treten in einem ganz besonderen Wettbewerb gegeneinander an. Was da los ist, hat rbb24-Reporter Björn Hasewendt vor Ort erkundet.
Friedlich plätschert die Dömnitz vor sich hin. Noch bald hat das ein Ende. Wenn es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Denn Großlangerwisch hat noch eine Rechnung offen. mit dem Nachbardorf Kubir.
Dann werden wir natürlich gewinnen.
Ja. Siegeslust also bei den beiden Ortschef Heike Zellmer aus Kubir und Christian Rochner aus Großlangerwisch. Das begehrte Ziel, die kleine Brücke über das Flüsschen Dömnitz zwischen den Dörfern.
Also wir werden um die Brücke kämpfen. Das ist eigentlich, glaube ich, dadurch entstanden, dass der Verlauf der Dömnitz eigentlich mal anders war. Und dann war das immer, ist das jetzt eigentlich euer Gebiet oder ist das unser Gebiet? Und das kämpfen wir mal aus.
Aber keine Sorge, es wird nicht geschossen wie im Western. 10 Männer und Frauen stehen sich aus beiden Dörfern gegenüber beim Tauziehen. Das Team, das siegt, bekommt die Macht über die Brücke. Beim letzten Mal vor 6 Jahren war das Kubier Dorfchefin Heike Zemmer.
Das ist wirklich nur Spaß, ne? Wir haben ja gesagt, der Gewinner hat das Recht, eine Maut zu erheben. Haben wir aber natürlich nicht gemacht.
Entstanden ist die Idee für den Dörferwettkampf aus der Not heraus. Vor 6 Jahren war es so trocken wie heute. Osterfeuer wurden abgesagt. Erinnert sich Christian Rochner.
Wir hatten ja nur schon alles eingekauft, ne? Wohin mit den 100 Bratwürsten? Wir haben gute Zusammenarbeit mit Kubier, auch eine Feuerwehr. Und hat angerufen, pass auf, wollen wir uns in 3 Tagen treffen und Tauziehen machen? Ja, natürlich.
Ob und wie jetzt trainiert wird, das verraten die beiden Dorfchefs nicht, aber die Regeln wurden verschärft. Ein Unparteiischer aus dem 3. Nachbardorf Schönhagen muss her und es dürfen keine Stachel unter den Schuhen mehr benutzt werden. Denn Großlangerwisch sagt, die Kubierer haben nur deshalb letztes Mal gewonnen.
Kubierer hatten Fußballschuhe an, einige.
Wir wollen nicht mehr drüber reden. Wir fangen dieses Jahr nochmal richtig an und dann werden wir sehen.
Heute um 15 Uhr wird der Wettkampf ausgetragen zwischen Kubier und Großlangerwisch in der Prignitz. Unser Reporter Björn Hasewendt hat darauf eingestimmt. Und damit zum Sport und Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die herausragende Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga hat sich Energie Cottbus in den letzten Wochen kaputt gemacht. Nach 3 Niederlagen in Serie ist das Team von Trainer Wollitz auf Rang 4 abgerutscht. Im Heimspiel gegen Viktoria Köln darf sich Energie heute keinen weiteren Ausrutscher leisten. Andreas Friebel.
Der Trainer sprach in dieser Woche von einer Prüfung, vor der die Mannschaft steht. Meistert sein Team diese, dann ist im Endspurt der Saison weiter alles möglich. Kassiert seine Mannschaft hingegen die 4. Niederlage in Folge, dann ist das Thema Aufstieg so gut wie durch. Denn nach dem heutigen Match stehen nur noch 4 Partien an und die müsste Cottbus dann alle gewinnen. Das erscheint eher unwahrscheinlich.
Wenn du das nicht konstant schaffst, kannst du diese Tabellenregion, die wir haben, kannst du nicht halten. Deswegen sage ich, schaffen wir es, diese Prüfung zu bestehen, dann wird alles gut. Wenn nicht, haben wir eine Top-Saison gespielt, aber belohnen uns nicht für was Historisches. So einfach ist das.
Die Fans von Energie glauben weiter an ihre Mannschaft und geben im Schlussspurt nochmal alles. Mindestens 13.000 Zuschauer werden zum Heimspiel erwartet.
Um 14 Uhr geht's los. Wir berichten im RBB 24 Inforadio live in Ausschnitten und sind um 13.15 Uhr bereits zu einem Vorgespräch mit unserem Reporter im Stadion der Freundschaft verabredet. Alexander Zverev hat beim Tennis-Sandplatz-Turnier in München das Halbfinale erreicht durch einen mühsamen Dreisatz Erfolg gegen den Niederländer Talon Griekspoor. In der Vorschussrunde trifft die deutsche Nummer 1 heute auf den Ungarn Fabian Marozsán. Florian Hecht.
Alexander Zverev steht im Halbfinale auch, weil die Zuschauer ihm die nötige Portion Energie gegeben haben. Die Tribünen wackelten im Viertelfinale gegen Talon Griekspoor. Zverev gewann und ist allmählich auch wieder da, wo er hin will, sagt Alexander Zverev.
Extrem, extrem wichtiger Sieg für mich. Wirklich für mich mental, aber auch für mich generell die harte Arbeit, die ich gemacht habe, zahlt sich halt dann doch irgendwann aus. Und ja, ich glaube, ich habe oft gesagt, im Sport kann sich vieles sehr, sehr schnell ändern. Und ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, dass ich, wo meine Saison und meine Form sich auch ändert.
Damit steht die Nummer 3 der Welt zum ersten Mal seit den Australian Open wieder in einem Halbfinale, in dem es jetzt gegen Fabian Marozsán geht.
Er kann richtig gutes Tennis zeigen, wenn er in Form ist.
Aber Alexander Zverev sagt auch, egal wie gut der Ungar, der auf Position 77 in der Welt gelistet steht, auch spielt.
Hauptsache, ich spiele mein Tennis. Das ist für mich die Hauptsache.
Gutes Tennis also von Alexander Zverev und dazu noch eine ordentliche Prise Energie von den Zuschauern. Dann sollte das Finale in München für die Nummer 3 der Welt drin sein. So wie 2017 und 18. Damals hat Alexander Zverev übrigens das Turnier in München gewonnen.
Das zweite Halbfinale in München bestreiten der an Position 2 gesetzte Ben Shelton aus den USA und der Argentinier Francisco Cirondolo. Der Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Von der schnellen Bewegung zum Stillstand. Es gibt nicht viele, die sich gerade freuen über das Chaos auf der A100, die Sperrung der Stadtautobahn, den Abriss der Ringbahnbrücke. Die Autofahrer sind es eher nicht, die Anwohner schon gar nicht. Einige Exemplare findet man aber in der Wissenschaft, genauer im Fachbereich Integrierte Verkehrsplanung der TU Berlin. Die Forscher nutzen die aktuelle Situation nämlich einfach für eine spontane Studie. Es geht um die Auswirkungen der Sperrung auf die Wegeplanung der Menschen in Berlin und Brandenburg.
Fabian Drews ist Teil des Forschungsteams, in dessen Fokus die sogenannten Mobilitätsroutinen.
Da ist also ganz maßgeblich, wie wir einfach schon früh im Leben unterwegs sind. Das prägt uns dann für das weitere Leben. Und diese Routinen, die lassen sich nur schwer verändern. Und das ist im Prinzip die Ausgangslage für uns. Wir wollen schauen, welche Veränderungen bei der Verkehrsmittelwahl der Menschen ergeben sich durch diese Sperrung der A100, kurzfristig, aber auch langfristig.
Statt Auto nun Regionalexpress, statt Ringbahn jetzt Bus oder künftig lieber Homeoffice? Die Studie der TU untersucht Veränderungen in der Wahl der Verkehrsmittel und auch, ob die Studienteilnehmenden auf bestimmte Wege jetzt vielleicht ganz verzichten. Fabian Drews und sein Team vermuten zum Beispiel, dass wegen der Autobahnsperrung mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die Erkenntnisse aus der Studie könnten deshalb unter anderem die Verkehrswende vorantreiben.
Das ist etwas, was wir in unserer Abfrage versuchen mit zu untersuchen, also welche Emotionen die Menschen quasi verbinden mit dieser Sperrung und auch welche ganz konkreten Maßnahmen sie vorschlagen an Politik und Verwaltung. Und auch daraus kann man dann mit Sicherheit Ableitungen treffen für Debatten zur Verkehrswende, aber auch ganz konkrete Maßnahmen, die dann vielleicht dabei helfen können, das Ganze weiter zu unterstützen.
In ihrem Aufruf wenden sich die Wissenschaftler an alle betroffenen Verkehrsteilnehmenden, egal ob mit dem Auto, den Öffis, dem Rad oder zu Fuß unterwegs, ob aus Berlin oder aus Brandenburg. Und selbst die Meinung von Menschen, die kaum in der betroffenen Gegend sind, ist für sie interessant. Weil Veränderungen im Mobilitätsverhalten viele Gründe haben können, braucht es diese Kontrollgruppe.
Deswegen müssen wir quasi auch Menschen fragen, die gar nicht unmittelbar von dieser Sperrung betroffen sind, um dann eben am Ende vergleichen zu können, okay, hat sich die Verkehrsmittelwahl jetzt tatsächlich wegen der Sperrung verändert oder hat sie sich vielleicht verändert, weil die Berliner Politik noch ganz andere Maßnahmen ergriffen hat, die aber gar nichts mit der Sperrung konkret zu tun hat.
Bis zum 25. April ist die Umfrage freigeschaltet. Sollte die Zahl der Teilnehmenden bis dahin noch zu gering sein, könnte der Zeitraum auch verlängert werden. Interessierte können den Fragebogen online ausfüllen unter tu.berlin/ivp/A100.
RBB24 Reporterin Oda Tischewski über eine Studie der TU Berlin. Sie untersucht die Auswirkungen der Sperrung der 100 auf sogenannte Mobilitätsroutinen.
RBB24 Inforadio Kultur.
In Kroatien gibt es zu Ostern eine Tradition. Dort werden in ausgeblasene Eierschalen kunstvolle Muster gefräst. Unser Korrespondent Oliver Schosch hat einen Meister der Methode besucht, für den diese Tradition weit mehr ist als ein Brauch. Und das hängt mit dessen Schicksal zusammen.
Leštakovec, ein kleines Dorf in der Nähe von Varaždin im Norden Kroatiens. Die Werkstatt ist in einem winzigen Raum, der vom Wohnzimmer abgeht, im Haus des 56-jährigen Ivica Vugrinec. Das Gerät, das er in der Hand hält, sieht ein bisschen aus wie ein Bohrer beim Zahnarzt. Doch er bearbeitet ein ausgeblasenes Gänseei und fräst kleine runde Löcher in die Schale. Die Löcher haben verschiedene Größen, sodass ein interessantes Muster entsteht. Vugrinec sagt, dass er 2 Tage an diesem Ei arbeitet. In einer Vitrine stehen Dutzende Eier verschiedener Größen. Hühnereier, Gänseeier, Wachteleier und auch ein Straußenei. Alle haben kunstvolle Muster in ihrer Schale aus runden, dreieckigen oder rautenförmigen Löchern. Bei manchen hat er auch Schlangenlinien in die Schalen gefräst. Schwer zu glauben, dass die Eierschalen nicht zerbrechen. Doch, das tun sie manchmal, erzählt Ivica Vugrinec. Leider kommt es vor, dass viele Stunden Arbeit umsonst waren. Denn ein Ei zerbricht ja nie, wenn man anfängt zu fräsen, sondern ganz am Ende. Am besten ist es, nachts zu arbeiten, wenn der Körper und die Hände ruhiger werden. Ich muss das jeden Tag machen. Das ist meine Therapie. Dann brauche ich keine Medikamente, um funktionieren zu können. Ivica Vugrinec hat ein schweres Schicksal erlitten. Er ist Vollinvalide. Er sitzt zum Teil im Rollstuhl, zum Teil kann er mit seinen Prothesen und mit Krücken laufen. 1991 wurde er im Kroatienkrieg durch einen Panzerbeschuss schwer verwundet. Ich hatte 33 Operationen wegen des Krieges. Ich habe keine Beine und keine Hüften mehr. An meinen Nieren hatte ich Durchschüsse. Das sind Kriegstraumata, die ich als junger 20-jähriger Mann erlebt habe. 1991, als der Unabhängigkeitskrieg in Kroatien begann, war Ivica Vukrinec Oberst bei der kroatischen Polizei und für die Verteidigung mehrerer kroatischer Städte eingesetzt. Die damalige jugoslawische Volksarmee und serbische Milizen hatten die kroatische Stadt Vukovar ganz im Osten an der serbischen Grenze bombardiert und zum großen Teil zerstört. Dort geriet Ivica Vukrinec in ein heftiges Gefecht, das sein Leben schlagartig verändern sollte. Wir hatten zwei gepanzerte Fahrzeuge, eines davon habe ich gefahren. Aber sie waren nicht stark genug gegen Panzerbeschuss. Meine Kameraden waren im Gefecht näher dran und völlig unterlegen und ich habe dann nur eine Möglichkeit gesehen, sie zu retten. Ich bin mit meinem Fahrzeug auf die Panzer zugefahren, um sie abzulenken. Und ich bin heute noch stolz, dass das geklappt hat. Mein Fahrzeug wurde aber zweimal beschossen und es war ein Wunder, dass ich überlebt habe. Ich habe lange um mein Leben gekämpft, aber ich sehe das Ganze als Gottes Willen an, dass es so gekommen ist. Ivica Vukrinec versucht heute, ein aktives Leben zu leben, um mit seiner Vergangenheit klarzukommen. Und er sagt, dass ihm das gelingt. Neben seiner Werkstatt fürs Eierfräsen hat er auch eine kleine Tischtennishalle neben seinem Haus. Und er macht noch Tontaubenschießen. Im Rollstuhl-Tischtennis ist Vukrinec zehnfacher kroatischer Meister. Besonders wegen meines Handicaps und meiner Invalidität bedeutet mir der Sport sehr viel. Meine Kinder sind auch erfolgreiche Sportler. Die Familie, die Kunst und der Sport, das ist für mich ein aktives Leben. Das Kunsthandwerk ist Konzentration und Beruhigung. Ich mache das gar nicht mal, um davon zu leben. Die meisten Eier kommen in Ausstellungen oder ich verschenke sie, vor allem jetzt zu Ostern. Und der Sport ist für mich ein Spiegelbild des Lebens. Mal läuft's nicht, mal gewinnst du, mal verlierst du.
Mal gewinnst du, mal verlierst du. Unser Korrespondent für Kroatien, Oliver Schosch, über einen Mann, dessen Schicksal ihn zum Künstler gemacht hat.
Werbung.
Im vergangenen Jahr war Amazon der weltweit größte Abnehmer von erneuerbarer Energie. Und das heißt, dass immer mehr unserer Energie aus Windparks wie diesem stammt. Leute, wollten wir das eigentlich nicht in einem Solarpark aufnehmen? Um mehr zu erfahren, besuche aboutamazon.de/nachhaltigkeit.
Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
Auf unsere Natur. Auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Die Beste unter der Sonne, die Beste
Schatz,
unter der Sonne.
Schatz, natürlich bist du für mich die Beste unter der Sonne.
Das meine ich ja gar nicht. Morgen kommt doch unsere neue Markilux Designmarkise. Weißt schon, die mit den vielen Designpreisen. Ach, ich freue mich so. Die Beste unter der Sonne.
Markilux Designmarkisen made in Germany. Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Fachpartner auf markilux.com. Markilux, die Beste unter der Sonne für den schönsten Schatten der Welt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns zurzeit keine Störungsmeldungen vor. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck-Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Kreuzberg, die Lindenstraße, ist zwischen Gitschiner und Franz-Klüß-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Dort ist die Feuerwehr im Einsatz. Friedenau, die Schmiljanstraße und der Friedrich-Wilhelm-Platz sind zwischen Rhein- und Nied-Straße wegen eines Straßenfestes bis Montagabend voll gesperrt. Marzahn, die Bitterfelder Straße, ist wegen Bauarbeiten Höhe Hohenschönhauser Straße in beiden Richtungen gesperrt. Zur Berliner U-Bahn. Wegen Bauarbeiten fährt bis Anfang Juni die U2 nur zwischen Pankow und Gleisdreieck mit Umstieg in der Mohrenstraße. Zwischen Gleisdreieck und Ruhleben können Sie die Baustellenlinie U12 nutzen. Der Bahnhof Bülowstraße ist geschlossen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. In Berlin und Brandenburg finden auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Ostermärsche statt. Gefordert werden dabei unter anderem Friedensinitiativen für die Ukraine. Das unterstützt auch die Theologin Käßmann. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, es dürfe nicht nur Rüstungsexperten geben, sondern auch Diplomatieexperten. Es genüge nicht, Milliarden in Waffen zu investieren. Europa müsse mit China Druck ausüben, um Russland zum Waffenstillstand zu bewegen, so Käßmann. SPD-Chef Klingbeil hat Steuererhöhungen in den kommenden Jahren nicht kategorisch ausgeschlossen. Den Funke-Zeitungen sagte er, oberstes Ziel sei, Deutschland und Europa stark zu machen. Andreas Gerlach.
Klingbeil betont, in turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen. Für ein starkes Deutschland und auch ein starkes Europa müsse die geplante schwarz-rote Bundesregierung die entsprechenden Gelder haben. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sind zwar keine Steuererhöhungen vorgesehen, ausgeschlossen sind sie aber auch nicht.
SPD-Generalsekretär Miersch fordert von der Union einen gemeinsamen Umgang mit der AfD. Der Bild-Zeitung sagte Miersch, er lehne AfD-Kandidaten für Bundestagsausschüsse grundsätzlich ab. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Ähnlich äußerte sich sein Parteikollege Fraktionsvize Wiese. Die zukünftigen Koalitionspartner stimmten sich in allen Fragen gemeinsam ab, ob das Unionsfraktionsvize Spahn passe oder nicht. Der hatte zuvor die Debatte ausgelöst. Spahn plädierte dafür, mit der AfD bei organisatorischen Fragen so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch.
In Lübben im Spreewald beginnt heute offiziell die diesjährige Kahnfahrtsaison. Dazu gibt es ein Volksfest rund um den Hafen auf der Schlossinsel. Auch in Lübbenau und Schleppzig werden Touren angeboten. Als letzter Spreewaldort wird am nächsten Wochenende Straupitz im Unterspreewald in die neue Saison starten. Die Zahl der Toten nach einem Schiffsunglück in der Demokratischen Republik Kongo ist weiter gestiegen. Mittlerweile gehen die örtlichen Behörden von mindestens 150 Opfern aus. Über 100 weitere Menschen werden noch vermisst. Am Dienstag war das Holzboot auf dem Fluss Kongo in Brand geraten. Die Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Durch das Feuer kam es zu einer Explosion eines Treibstoffdepots in der Nähe. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, zeit- und gebietsweise Regen, der zum Abend nachlässt. Maximal 14 Grad. Zurzeit in Berlin Eiskeller 9 und in Luckenwalde 8 Grad. Es weht schwacher Wind aus Südwest bis West. Morgen Ostersonntag nach Nebelauflösung freundlich und trocken bei 18 bis 23 Grad. Am Ostermontag bei Sonne und zum Teil dichten Wolken, örtlich auch Schauer und Gewitter, 19 bis 23 Grad. Die Zeit 10.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ja, ich merke einfach, dass die Arbeitsbelastung als Minister der Finanzen und für Europa stellvertretender Ministerpräsident so hoch ist, dass ich mich nicht in dem Maße, in dem es notwendig ist, mich um meine Partei kümmern kann. Sie wissen, wir sind eine sehr junge Partei und das erfordert die volle Kraft. Und als Minister und Parteivorsitzender, das ist einfach ein bisschen viel für mich. Das schaffe ich einfach nicht.
ohne Kindertagesstätten ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten, die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja? Eine Belastungsstufe, die auf keine Kuhhaut geht.
Eine Belastungsstufe, die auf keine Kuhhaut geht. Das betraf diese Woche nicht nur die Proteste gegen die Absage an weitere Verbesserungen beim Personalschlüssel in den Brandenburger Kitas, sondern auch eine Person im Speziellen, während sich nämlich die Brandenburger Kita-Erzieherinnen und Erzieher im Krippenbereich wohl auch künftig um etwas mehr als 4 Kinder kümmern müssen, will sich Brandenburgs Finanzminister Robert Krumbach vom Bündnis Sarah Wagenknecht nicht länger um 3 Jobs auf einmal kümmern, nämlich um den als Finanzminister, den als Vizeministerpräsident und den als Landesvorsitzender seiner Partei. Den Posten als Parteichef will er im Sommer abgeben und das hat viele dann doch ziemlich überrascht, so kurz vor Ostern. Es geht in dieser Folge der Spreepolitik also um B- und Überlastungen, um personelle wie finanzielle und es geht ganz besonders natürlich um die Ostereier, die das Kabinett dem einen oder anderen pünktlich zu Ostern ins Nest gelegt hat, die aber nicht jedem schmecken. Zu dieser österlichen Folge der Spreepolitik begrüßt sie Amelie Ernst. Legen wir los mit einer Meldung, die so kurz vor Ostern dann doch ziemlich überraschend um die Ecke kam. Robert Krumbach vom BSW will nicht mehr gleichzeitig Brandenburgs Finanzminister, Vizeministerpräsident und Landesvorsitzender seiner Partei sein. Im Sommer oder auch im Herbst will er dann den Landesvorsitz abgeben. Was steckt da dahinter? Die Frage geht an meine beiden Kollegen aus der rbb24-Redaktion Landespolitik, an Nico Hecht und Markus Woller. Hallo zusammen.
Hi. Hallo Amelie.
Ja, was hat der Krumbach sich dabei gedacht? Kurz vor Ostern sagt er so nebenbei, ja, das ist mir alles ein bisschen viel. Was ist da los?
Ja, Mittwochnachmittag, ne, eine Pressemitteilung, wo drin steht, Herr Krumbach möchte nicht wieder antreten als Landesvorsitzender im Herbst und möchte den Landesvorsitz abgeben. Hat uns auch natürlich komplett überrascht. Aber er sagt, er fühlt sich überlastet, ist als Finanzminister, du sagtest es ja, Vizeministerpräsident und als Landesvorsitzender, das ist ihm einfach zu viel. Und ich sag mal, in gewisser Weise kann man das verstehen. Für ihn war das gerade eine wirkliche Belastung. Er musste ja gerade den Haushalt auf die Beine stellen. Er hat davor auch noch sehr viel tun müssen, was so bei der Anbahnung dieser Koalition zu tun war. Und da ist er natürlich sehr belastet gewesen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sein Landesverband in den letzten Monaten ja auch eigentlich nicht aus dem Knick gekommen ist. Die sind immer noch bei rund 50 Leuten. Das ist wenig mehr oder vielleicht auch
wie
60.
Wie immer noch 50? Also was ist denn da los? Das haben wir noch letztes Jahr schon berichtet, vor der Wahl, als es darum ging, wie groß ist das BSW? Da genau. War immer diese Zahl 50, 44, 50.
Genau das ist das Problem. Sie kommen einfach nicht voran. Und insofern kann man schon verstehen, dass man sagt, man muss sich darauf konzentrieren und da braucht es auch Kräfte, die sich da voll reinknien können. Ich glaube, die Partei muss jetzt da auch erstmal richtig vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Das ist ja bisher noch so eine Top-Down-Geschichte. Also da wird viel von oben oktroyiert, sagt man, also von oben eingeflüstert und es braucht schon irgendwie eine Partei, die das auch trägt und das muss jetzt organisiert werden und dass es da vielleicht jemand anders braucht als ihn, das kann ich aus meiner Sicht schon gut verstehen.
Spielt da auch Druck von außen eine Rolle? Was meint ihr? Also ist Sarah Wagenknecht da jetzt im Hintergrund, ihr sagst schon, Top-Down, diejenige, die sagt, das ist nicht gut, diese Ämterhäufung sozusagen, Parteiamt, dann das Ministeramt, das hat ihr in Thüringen ja schon nicht gefallen, dass da die beiden Landesvorsitzenden vom BSW, Wolf und Schütz, gleichzeitig Mitglieder im Kabinett sind. Spielt das auch hier in Brandenburg eine Rolle?
Ganz genau, damit ist ganz sicher zu rechnen, weil die Wogen schlagen da in Thüringen hoch, der Ärger ist auf beiden Seiten offenbar ziemlich groß. Man sagt vom Bundesvorstand in Berlin, Frau Wagenknecht sagt, das haben wir doch alle so miteinander ausgemacht und in Thüringen sagt man, ja, eigentlich ist das aber jetzt längst nicht der richtige Zeitpunkt, aber offensichtlich gehen die Meinungen da weit auseinander und von aus Berlin kommt eine Menge Druck, dass man da jetzt das so handhabt, die Trennung von den beiden Ämtern.
Aber Krumbach scheint sich dem ja zu fügen, Nico. Also der sagt dann offenbar, na gut, okay, machen wir so.
Er scheint sich zu fügen oder vielleicht kommt es auch gerade ganz zur rechten Zeit. Ne? Also da kommt so ein bisschen, beide Sachen, glaube ich, kommen da so ein bisschen zusammen. Die Arbeit ist sicherlich sehr groß, weil mit 50 Leuten kann man auch wenig verteilen. Das war ja auch schon im Wahlkampf so, dass das die Mitglieder selber auch beklagt haben und gleichzeitig findet man sich aber auch in so einer Situation in dieser Koalition wieder, wo man im Moment gerade so eine Rolle hat, dass man immer so ein bisschen der Ja-Sager ist. Ja? Zumindest nach außen hin hat man diese Rolle, so wird man auch von anderen dargestellt. Und da würde so ein Move natürlich helfen, wenn man jemanden auf diesen Platz installieren könnte, der dann von der Seitenlinie öfters mal einfach mal lauter bellen könnte, mal ein bisschen bissiger zupacken könnte. Und das kannst du als Mitglied der Regierung natürlich schlecht.
Genau, und das fehlt gerade so ein bisschen.
Es ist natürlich sowas, da hilft Herr Krumbach im Prinzip ja auch Sarah Wagenknecht so ein bisschen in der Argumentation zu sagen. Also bisher hieß es ja, in Brandenburg läuft es auch so, Herr Krumbach hat das auch und das wird es jetzt nicht mehr geben. Jetzt wird Frau Wagenknecht sagen können, ja guck doch, Brandenburg macht das.
Die Thüringer sollen sich mal schön irgendwie orientieren. Ne?
So wird es sein.
Wir kommen gleich noch zur Frage, wer könnte denn XY sein an der Spitze des BSW als Nachfolgerin, Nachfolger. Aber erstmal noch der Blick, bleiben wir bei der Koalition. Was heißt das denn für die Koalition, wenn Krumbach da raus ist? Stärkt das die Koalition? Schwächt das die Koalition? Macht das gar nichts?
Das ist eine spannende Frage. Ne? Also gerade wenn man davon ausgeht, dass man da jetzt tatsächlich jemanden installieren will, der Kritik übt, offener, dann ist das natürlich nicht wirklich eine Stärkung für die Koalition, oder?
Das sehe ich ganz genauso. Und ich meine, es war ja auch so, dass der Ministerpräsident Woidke darauf bestanden hat, dass Herr Krumbach als Parteichef auch mit ins Kabinett geht, damit wahrscheinlich auch sozusagen es nicht vor immer von außen irgendwelche Angänge an die Koalition gibt. Das wird jetzt anders sein. Also sobald es jemanden gibt, der ganz raus ist, also der weder als Minister irgendwie eingebunden ist, noch in der Fraktion, sondern von außen raufgucken kann und dann immer sagen kann, da macht er Fehler und da macht er Fehler und sich sozusagen als Gegner positionieren kann. Das wird, glaube ich, dem BSW oder soll, glaube ich, dem BSW auch am Ende ein bisschen helfen, wieder sichtbarer zu werden, weil, naja, also nach dieser Haushaltsdiskussion, die wir jetzt ja auch gerade gehabt haben, ist es schon so, dass das BSW so ein bisschen an Sichtbarkeit verloren hat.
Aber dann ist ja genau da jetzt die Frage, sind wir wieder bei den 50 Leuten, aus diesem Pool muss es ja kommen. Wir rechnen mal eine Handvoll schon mal ab, die sind ja schon im Landtag, so 13 Leute. Dann haben wir noch ein paar Leute im Kabinett, da bleiben also noch zwei Hände voll übrig, aus denen Mr. oder Mrs. X kommen müsste. Als neue BSW-Landeschefin quasi jemand, den wir jetzt noch gar nicht kennen, oder was?
Nee, ich glaube, die Zeichen sind da ziemlich deutlich. Man hat ja von den wenigen gerade einen ganz bestimmten freigeräumt, den man wiederum im Bundestag installieren wollte, Stefan Roth, der ja schon Büro von Sarah Wagenknecht geleitet hatte. Dann war er hier derjenige, der den Parteiverband aufbauen sollte in Brandenburg. Robert Krumbach hat übernommen. Stefan Roth sollte wieder nach Berlin, weil man fest davon ausgegangen ist, dass man in den Bundestag einzieht. Und das hat ja jetzt nicht geklappt. Stefan Roth praktisch dürfte jetzt so ein bisschen freigespielt sein und da auch einfach von den Fähigkeiten, wie wir sie bisher beobachten könnten, derjenige ist, der da am meisten in der Lage ist, die Fäden zu spinnen und in der Hand zu halten, glaube ich, ist er der Mann, auf den die Zeichen da verweisen.
Stimmt, da haben wir jetzt ein paar Leute, die dachten, sie werden was im Bundestag.
Ganz genau.
Die müssen wir jetzt natürlich mitdenken, die müssen ja auch irgendwo unterkommen.
Wobei Krumbach sagte, es soll schon ein Brandenburger werden. Aus seiner Sicht soll es schon irgendwie jemand sein, der also hier aus dem Landesverband auch sind, also von außen sollte es das nicht sein.
Genau, also Stefan Roth wäre eine Variante, kommt ja auch aus Brandenburg, aber nicht die einzige, ne?
So ist das. Also Friederike Bender stünde auch noch auf der Liste, ist die Sache, also als Kandidatin, als Spitzenkandidatin vom BSW bei der Bundestagswahl, ist gebürtige Berlinerin.
Das ist auch nicht in den Bundestag gekommen?
Genau, muss versorgt werden, hat kein Büro mehr, musste man räumen.
Ja.
Und nun brauchst du ein neues. Aber
ist Berlinerin.
Genau. Ja.
Also das ist natürlich, wenn man wirklich eine Brandenburgerin haben will hier beim BSW, dann würde es nicht ganz passen, wobei ich weiß nicht, wie man es denn auslegt, weil, wie gesagt, die Personaldecke ist ja nicht so dick, dass man hier die Riesenauswahl hat. Also muss man vielleicht auch gucken, wer hat die Qualifikation, wer kann, was ihr sagt, diese Position von der Seitenlinie auch gut spielen. Das kann ja sicherlich nicht irgendjemand machen. Da muss ja auch jemand ein Standing haben und auch einen Rückhalt vielleicht von der Bundespartei, dass man sich das auch leisten kann, in eine Koalition reinzufunken.
So wird's sein. Wir werden sehen, was dann rauskommt.
Ja, dann wechseln wir jetzt zum eigentlich großen Thema, über das wir diese Woche sprechen wollten, dem dicksten Osterei sozusagen. Das ist der Entwurf für den Doppelhaushalt 2025-26, der in diesen Tagen von rechts auf links oder vielleicht auch wieder zurückgedreht wird, man weiß es nicht. Da hat die rot-lila Koalition dem einen oder anderen doch einiges ins Nest gelegt, um im Bild zu bleiben. Und es gab jetzt nicht immer nur freudige Gesichter diese Woche. Wobei, das ist natürlich erstmal nur ein Entwurf, ne? Da wird noch einiges verändert, da wird noch hin und her diskutiert an verschiedenen Stellen. Aber im Juni, also so viel Zeit ist auch nicht mehr, vor der Sommerpause will man den Haushalt dann auch verabschiedet haben. Wohlgemerkt, Das ist der Haushalt fürs laufende, jetzt schon laufende Jahr und fürs kommende. Das wird also auch mal Zeit. Nico und Markus sind weiterhin bei mir. Wir gehen jetzt mal ein paar der strittigen Punkte oder auch Ostergeschenke durch. Starten mit dem ganz dicken Osterei Bildung. Lehrerinnen und Lehrer, haben wir auch berichtet schon, mehrfach sollen ab dem zweiten Halbjahr des kommenden Schuljahres jeweils eine Stunde länger vor der Klasse stehen und unterrichten. Da gab es erstmal eine ziemliche Welle, Markus. Ist die inzwischen abgeebbt?
Also ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht. Also jeden Tag gibt's neue Kritik, steht auch in der Zeitung. Jetzt hat sich ja auch herausgestellt, dass am Ende tatsächlich Lehrerstellen gestrichen werden sollen. Also bisher hieß es irgendwie, es soll keinen Aufwuchs geben oder diese 600 Stellen, glaube ich, die der Bildungsminister gefordert hat, die wird's nicht geben. Jetzt auf einmal stellt sich raus, 241 Stellen werden tatsächlich gestrichen. Da ist schon wieder der nächste Konflikt programmiert. Ich habe auch gelesen, dass Schüler sich jetzt gerade aufregen darüber, dass sie weniger Prüfungen machen sollen, weil sie das nicht gut finden. Lehrer genau. sagen...
Diese Zentralklausuren oder dass nur noch zwei Klausuren in irgendwelchen Fächern eine Rolle spielen und nicht mehr so viele, ne? So
genau.
viele Tests geschrieben werden.
Genau, genau. Und das und auch Lehrer sagen, es soll ja weniger Kopfnoten jetzt auch geben, nur noch irgendwie in bestimmten Jahrgängen. Das wäre auch nicht gut für die Schüler, weil die sich dann beim Berufseinstieg nicht mehr damit bewerben könnten. Das finden die auch alle nicht gut. Und die Lehrer, die sind einfach generell noch auf der Zinne. Also das ist, wie es ist. Diese eine Unterstunde mehr, die heißt ja am Ende auch Vorbereitung, die heißt immer Nachbereitung, die wird da aber nicht ausreichend mit eingerechnet aus deren Sicht. Ja, und die haben ja schon zum 21. Mai, glaube ich, zur Haushaltsdebatte, zur Großdemo aufgerufen.
Genau, ist das auch vielleicht ein bisschen viel Aufregung, wie das so ist bei Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie doch wirklich woanders entlastet werden bei den unterrichtsfernen Aufgaben?
Ja, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, weil Lehrer auch unterschiedlich im Land auch unter Druck stehen. Ja, also je nachdem, wo man arbeitet und so, wenn man jetzt irgendwo auf dem Land arbeitet, dann hat man auch immer sehr viel Fahrtweg, das muss man ja auch mal irgendwie mit einberechnen. Und wenn es da mehr Stunden zu geben gibt und auch mehr Vorbereitung zu tun gibt, dann wird das am Ende doch ein sehr langer Tag, das muss man auch mal sagen. Und zum anderen ist es so, dass Lehrer auch unterschiedlich sozusagen entlastet werden. Also Oberschullehrer zum Beispiel, für die steht in diesen Entlastungen eigentlich nicht so richtig viel drin. Die haben viele von diesen Prüfungen, die man da jetzt abschaffen will, die haben die gar nicht. Und die stehen jetzt einfach mit der Stunde mehr da. Auch diese Sache mit der KI, also ich glaube, da lachen die Lehrer noch drüber. Soweit sind wir einfach noch gar nicht. Also es soll ja, die Idee war ja, KI soll die Lehrer entlasten. Also ich glaube, das ist schon was, wo man eher so mit einem Augenzwinkern hinguckt und sagt, nee.
Und das geht so weiter, nicht. Ne? Bei dem Personal, den multiprofessionellen Teams, die ja auch entlasten oder einfach den Leuten, die dann Verwaltungsaufgaben übernehmen würden. Bei den Gewerkschaften sagt man, die gibt's nicht.
Spannend ist ja, wir haben es gerade schon erwähnt, dass eigentlich alle Parteien vor der Wahl gesagt haben, Bildung ist unsere absolute Priorität. Also das ist wirklich das Wichtigste überhaupt. Da gab es eigentlich keine Diskussion zwischen irgendwelchen Parteien, sondern alle haben auf ihre Weise gesagt, Bildung ist es. Ist das denn jetzt wirklich noch der Fall, Nico, bei SPD und BSW? Also gerade auch beim BSW hat man das sehr nach vorne gestellt und ist jetzt relativ ruhig, würde ich mal sagen.
Priorität war die Formulierung auch bei der Präsentation des Koalitionsvertrages, ne? Und jetzt, wo die Haushaltspläne auf dem Tisch liegen, da gucken wir alle so ein bisschen anders drauf. CDU-Chef Jan Redmann, er hat das auch ganz süffisant, bissig dann formuliert. Also er meinte, wenn wir damals alle noch bedacht hätten, dass die Ankündigung vom Finanzminister kommt, Bildung habe Priorität, dann hätten wir alle schon damals gewusst, dass das eher eine Drohung ist. Das ist so ein bitterer Schmunzler, aber das ist tatsächlich der Ton der Kritik, die sich die Koalition da jetzt gerade anhören muss. Da ist einfach ganz viel Unverständnis, wie da Wahlversprechen gerade vom BSW und die Pläne jetzt übereinander zu legen sind. Also wir haben mit dem GEW, der Gewerkschaft der Lehrer, mit dem Chef Günter Fuchs gesprochen, der damals, ich kann mich gut erinnern, so seinen Vorhang aufgezogen hat und dann stand so auf der Straße ein großes Plakat vom BSW, mehr Lehrer. Also die sind, Markus hat es ja auch schon gesagt, alle ziemlich auf der Zinne, weil Priorität kann man natürlich da jetzt nicht mehr wirklich erkennen.
Genau, also beim Thema Bildung sind die Schulen das eine schwierig und bei den Kitas gab es ähnliche Diskussionen diese Woche, wo es hieß, naja, also wir wollten doch eigentlich besser werden und wir wollten auf dem Betreuungsschlüssel in der Krippe auf 1:4 kommen, bessere frühkindliche Bildung. Ist jetzt auch nicht mehr so das Thema, Nico, ne?
Nee, es klingt für den Laien natürlich so ein bisschen nach Kinkerlitzchen. Der Schlüssel jetzt ist bei 4,25. Für August sollte er auf 4 abgesenkt werden und das ist jetzt abgeblasen. Da denkt der Laie, naja, so groß kann der Unterschied nicht sein. Aber für die Fachleute ist das schon ein ganz schön großes Problem. Also einfach mal, um da zu gucken, um das einordnen zu können. Die Bertelsmann Stiftung gibt da so Empfehlungen raus, wo die Branche sich orientiert und da ist der Schlüssel 1:3. Ne? Und dann ist das natürlich auch ein ganz theoretisches Konstrukt, so ein Betreuungsschlüssel 1:4,25. Ein Viertelkind gibt es sowieso nicht, aber das ist natürlich eine Berechnungsgrundlage. Aber wer als Eltern, als Mama, Papa in die Kitas reingucken kann, der weiß, das zählt, um am Ende mein Personal in diesen Kitas zusammen zu bekommen. Und da wird nicht einberechnet in diesen Schlüssel, dass die Leute Urlaub machen müssen, dass sie Schichten arbeiten müssen, dass sie krank werden oder zur Weiterbildung weg müssen. Also das ist ein sehr theoretisches Konstrukt, was auch bisher eher schlecht ja funktioniert hat.
Und jetzt haben ja einige Kita-Leitungen die Woche auch schon gesagt, na, da müssen wir vielleicht sogar wieder Personal entlassen, weil wir die nicht mehr in unserem Rechnungssystem quasi drin haben. Und dann sollen auch nur noch bis zu 8 Stunden Betreuung finanziert werden vom Land. Also drehen wir jetzt sogar wieder alles zurück, wo wir doch lange die Diskussion hatten, wo kriegen wir die ganzen Erzieherinnen und Erzieher her, wir wollen doch besser werden und so weiter. Jetzt denkt man so ein bisschen, ist man im falschen Film gerade.
Wir haben, erinnert euch, letztes Jahr eine große Welle hier von Protesten, auch gerade in Potsdam erlebt. Da ist von Kita-Kollaps die Rede gewesen, von Betreuern, von Erziehern, die eigentlich auf dem Zahnfleisch kriechen. Und eigentlich wäre hier Verbesserung extrem angesagt. Das haben uns die Wohlfahrtsverbände ja auch nochmal so bestätigt. Also die sind natürlich alle jetzt auch ziemlich genervt, dass sie diese Diskussionen darum, wo es Verbesserungen bedarf und auf was für eine Art und Weise wieder führen müssen. Wieder und wieder.
Unterm Strich, Markus, würdest du sagen, gerade bei Schulen und Kitas, das war alles Fake, sage ich mal, von SPD und BSW. Diese Priorität, die gab es nie wirklich, oder hat man jetzt erst gedacht, oh, jetzt fehlt so viel Geld, da müssen wir jetzt leider an die Kitas und Schulen ran.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, wie du sagst. Natürlich ist Bildung etwas, was man in den Wahlzeiten gerne nach vorne stellt und so. Und dann ist es aber auch etwas, wo man am Ende wahrscheinlich, weil es da auch sehr viele Lehrer gibt, da gibt es halt auch Sparpotenzial. Das ist einfach so. Und da muss man am Ende wahrscheinlich, wenn man sich dann in die Augen guckt, auch sagen, naja, irgendwo muss das Geld herkommen. Vielleicht, wir haben darüber noch nicht gesprochen, aber ich sage mal so, die Not ist groß bei uns. Ja, also es ist nicht so, dass wir unglaublich viel Geld zu verteilen haben in diesem Haushalt. Das muss man sehen, nämlich die andere Seite, die halt auch da ist. Wir müssen 2 Milliarden Euro Schulden aufnehmen in den nächsten 2 Jahren, einfach weil kein Geld da ist und das muss irgendwo herkommen und da leiden ja nicht nur die Lehrer drunter und die Bildung, sondern auch viele andere Projekte.
Genau, kommen wir gleich noch zu einem weiteren dicken Haushalts-Osterei, das für Wirbel gesorgt hat diese Woche, die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau. Auch da hieß es lange von außen, natürlich, wir müssen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Auch da waren sich im Prinzip erstmal ja alle einig. Und dann stand da plötzlich erstmal eine Null auf dem Papier, doch gar kein Geld mehr für den sozialen Wohnungsbau. Dann standen da wieder 250 Millionen Euro. Was war da denn los, Nico?
Es ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich sag mal vereinfacht, die Fördermittel, die kommen aus dem sogenannten Landeswohnungsbauvermögen. Daraus werden die geschöpft und dafür muss einigermaßen regelmäßig auch ein Wirtschaftlichkeitsbericht erstellt werden, damit man den dann eben die Summe, die daraus gewonnen werden kann, auch im Haushalt benennen kann. Und Fakt ist auch, dass da eben nicht ein Nullstand in diesem Haushaltspapier, sondern der Vermerk, ganz klar, wer das mal nachgucken will, Seite 74, dass der Wirtschaftlichkeitsbericht noch nicht so weit ist und die Rechnungsergebnisse dafür nachgereicht werden. Durchgesetzt hat sich aber der Zungenschlag, die Gelder sind gestrichen, weil ja keine Summe da stand. Und dann steht im Raum, die Koalition, gerade das BSW, streicht hier mit dem BSW-Infrastrukturminister wiederum Gelder für den sozialen Bereich.
Wobei der Infrastrukturminister natürlich auch dazu beigetragen hat, indem er in Zeitungsinterviews schon deutlich behauptet hat, hier würde gestrichen werden müssen und es sei eigentlich gar kein Geld da. Also da hat er schon seinen eigenen Anteil. Ich glaube, das ist so ein bisschen generell ein Problem dieser Landesregierung jetzt im Haushaltsprozess, dass einfach die Kommunikation, wie man mit den Grausamkeiten umgeht, die ist einfach nicht gut. Und das merkt man in dem Fall jetzt auch wieder.
Oder wartet man einfach, vielleicht merkt es ja keiner oder vielleicht kommen wir ja da mit nur einer Null so durch, wenn wir es erstmal offen lassen und wenn es vielleicht doch keinen interessiert, weil das ist ja ein großes Papier, wo man gucken muss, wer liest überhaupt was und welches Detail kommt dann ans Licht und Das ist dann so eins. Ne?
Genau, das ist eins. Bei den Lehrern war es ja auch so, dass im Prinzip sie vorher sogar explizit gesagt haben, wir streichen keine Stellen und jetzt stellt sich raus, sind doch Stellen gestrichen worden. Also das scheint so ein bisschen ein Muster zu sein.
Und dann kam ja noch dazu, dass Detlef Tabbert, der Infrastrukturminister, der Zuständige, nicht anwesend war, zumindest in Teilen bei den Haushaltsverhandlungen. Stichwort Kreuzfahrt statt Schiffbruch beim Haushalt. Also ist das so? Da sagt die grüne Jugend schon, das geht ja alles gar nicht. Ist das jetzt nur Polemik oder hat sich Detlef Tabbert da wirklich rausgezogen?
Das ist schon so, dass er weg war und zwar über mehrere Wochen im Haushaltsprozess. Und das ist schon was auch in den letzten Wochen, die BZ hat es jetzt nochmal groß gemacht, aber in den letzten Wochen ja auch hinter den Kulissen schon gelästert wurde. Und wenn es jetzt so viel Kritik gerade an seinem Haushalt gibt, dann ist natürlich schon die Frage, hat man da ein gutes Bild abgegeben oder hat man das nicht? Hätte man mich vielleicht doch irgendwie lieber nicht mehrere Wochen mit der Ehefrau vor Brasilien auf Anker liegen sollen?
Und wir haben eben sehr, sehr kritisch geschaut schon auf die Koalition aus SPD und BSW. Deswegen, der Fairness halber, gucken wir auch nochmal auf die Performance von CDU und AfD, also von den beiden Oppositionsfraktionen. Wie machen die sich denn in diesem ganzen Haushaltsprozess? Es sind eben nur noch zwei Oppositionsfraktionen. Die eine, die CDU, sagt sehr deutlich, das ist hier alles gegen die Zukunft Brandenburgs. Es wird überall da gespart, wo es um Zukunft geht, also beim Nahverkehr, auch beispielsweise bei den Hochschulen, beim Straßenbau, bei der Bildung eben. Hat man da recht? Und wie sieht es bei der AfD aus?
Also bei der CDU ist es schon so, dass die jetzt gerade ihre Oppositionsrolle, glaube ich, gefunden hat. Also die drücken da auch auf viele Stellen, wo man dann beim genauen Hingucken dann vielleicht auch mal sagen muss, naja, ganz so ist es nicht. Aber sagen wir mal so, bei der Investitionsquote, da ist es etwas, wo die CDU sagt, ja, es wird also zu wenig investiert und es wird zu wenig geschaffen, was am Ende auch für nachfolgende Generationen irgendwie bleibt. Und das kann man schon sagen. Also die Investitionsquote sinkt und das ist natürlich etwas, was man kritisieren kann. Auf der anderen Seite ist der Haushalt auch noch, und das muss man auch sagen, 16 Milliarden pro Jahr ist in etwa dasselbe Niveau, was wir jetzt auch hatten in den letzten Jahren.
Als die CDU noch dabei war beispielsweise in der Koalition?
Ganz genau. Und da kann man natürlich auch nicht davon sprechen, dass jetzt irgendwie die neue Koalition aus BSW und SPD da die Kettensäge irgendwie angelegt hat. Mhm. So ist es natürlich auch nicht.
Zumal ein paar Schulden eben noch aus den letzten Jahren ja rübergeschleppt wurden, wo man auch schon über die Verhältnisse gelebt hat offensichtlich.
Genau, so ist es. Es hieß in der Haushaltsdebatte auch irgendwo, die schlechten Haushalte werden nicht in den schlechten Jahren gemacht, sondern in den guten. Also das, was man jetzt damit rüberschleppen muss aus den Dingen, die man sich geleistet hat, die man sich eigentlich nicht hätte leisten können, das müssen die jetzt halt ausbaden.
Und gerade weil Sie ja in der letzten Regierung auch selber beteiligt waren, ist, glaube ich, auch ein sehr erhellender Blick darauf, weil du sagst, wie ist die Performance? Also da wird doll kritisiert, dass das BSW zum Beispiel die Zuschüsse für die Tafeln streicht. Die Partei, die vorher dafür geworben hat, wir kümmern uns um die Armut. Aber die Steven Breetz von der CDU, der in der Haushaltsdebatte da ganz, ganz energisch nachgefragt hat, der weiß auch ganz genau, dass das eigentlich eine Einmalförderung im Brandenburg-Paket war für die Tafeln. Die Tafeln ansonsten gar nichts aus dem Haushalt bekommen. Das weiß er sehr genau. Da kriegt man dann so ein bisschen das Gefühl, was das heißt, wenn, wie Markus sagt, die CDU sich da in ihrer Oppositionsrolle gefunden hat.
Und sich plötzlich ihr Herz für die Tafeln entdeckt oder auch für den sozialen Wohnungsbau. Ist ja auch sehr interessant, wie man da quasi neue Prioritäten in der Opposition plötzlich entdeckt. Auch eine spannende Sache. Und ein Wort zur AfD. Die droht mit einer Verfassungsklage und sagt, also wenn das hier weiter so geht mit den Schulden und keine Schuldenbremse vom Bund, dann gehen wir nach Karlsruhe und klagen erstmal gegen den Haushalt.
Genau, also die AfD bleibt sich zumindest selber treu. Also so konkrete Kritik wie die CDU äußert man da gar nicht mal erst, sondern das ist einigermaßen fundamental, wenn das hier so bleibt, dass die Förderung der erneuerbaren Energien, Photovoltaik, neue Windkraftanlagen entstehen, wenn das aufrechterhalten wird, dann sind wir mal auf jeden Fall dagegen. Wenn es nicht weniger wird bei der Unterstützung von Geflüchteten, dann sind wir dagegen. Es ist ihnen eben nicht genug, dass auf Bundesebene die Schuldenbremse gekippt wurde, sondern das bedürfe eben noch einer Landesregelung. Und wenn die nicht kommt, da ist dann Hans-Christoph Berndt, der Fraktionsvorsitzende, ganz klar, dann klagen wir.
Was würdet ihr sagen, wo wird in den nächsten Wochen noch zuerst nachgebessert? Also zum Beispiel bei den Lehrern, bei der Bildung, weil es so laut war?
Absolut. Also das glaube ich schon. Das und ist etwas, was eben weil sie sich vorher so auf die Fahne geschrieben haben. Ich glaube, da müssen stehen sie dann auch am Ende im Wort und müssen tatsächlich nachbessern.
Und weil es so nötig ist und weil es so ein die Leute so bewegendes Thema ist. Man kann ja hinkommen, wo du willst, wenn du mit Leuten sprichst, dann kommt man schnell darauf, wie die Schulen aussehen und wie schlecht unsere Schüler abschneiden. 25% erfüllen nicht die Mindeststandards bei Mathe, 30% nicht den Mindeststandard beim Lesen. Also wo willst du da sparen?
Also soweit die Ostergeschenke aus der Brandenburger Landespolitik. Vielen Dank, Markus und Nico. Ich wünsche euch auch schöne Ostern. Hoffe natürlich, dass bei euren Osternestern dieses Jahr nicht gekürzt wurde.
Das hoffe ich auch.
Und ich verabschiede mich noch mit einem Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. Da finden Sie nämlich neben der Spreepolitik auch jede Menge andere tolle Podcasts, zum Beispiel Im Visier mit Uwe Madel und Elvira Siebert. Die beleuchten die Hintergründe von ungewöhnlichen Kriminalfällen in Berlin und Brandenburg. Also hören Sie da gerne mal rein. Auf jeden Fall natürlich auch wieder in die nächste Ausgabe der Spreepolitik nächste Woche. Ich bin Amelie Ernst und ich sage Tschüss und schöne Ostern.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Ab Schmargendorf brauchen Sie 10 Minuten länger. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Kreuzberg, die Lindenstraße, ist zwischen Gitschiner und Franz-Klüß-Straße in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Feuerwehreinsatzes. Friedenau, die Schmiljanstraße und der Friedrich-Wilhelm-Platz sind zwischen Rhein- und Niedstraße wegen eines Straßenfestes bis Montagabend voll gesperrt. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord und bei der Ringbahn zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. In Berlin und Brandenburg beginnen am Mittag die traditionellen Ostermärsche. Aufgerufen dazu hat das Netzwerk Friedenskooperative. Das Motto der Kundgebung lautet Ja zum Frieden. Christina Torge, RBB 24.
Die anschließende Demonstration führt über die Wrangelstraße, Manteuffelstraße und Reichenberger Straße zum Rio-Reiser-Platz und zurück zum Marianenplatz. In Brandenburg-Havel beginnt der Ostermarsch am heutigen Sonnabend um 14 Uhr am Neustädtischen Markt und in Strausberg findet eine Osterprotestaktion unter Federführung der Linken in der Geschäftsstelle der Linken Märkisch-Oderland statt.
Die USA erhöhen den Druck auf die Ukraine und Russland bei der Suche nach einer Friedenslösung. Präsident Trump fordert, dass sich beide Seiten schnell auf ein Ende der Kämpfe verständigen. Rainer Glitz.
Gleichzeitig drohte er damit, dass sich die USA aus den Bemühungen um ein Ende des Krieges zurückziehen könnten. Für alle Beteiligten sehe er aber eine wirklich gute Chance, einen Deal zu erreichen, so Trump weiter. Ob er die Unterstützung für die Ukraine beenden würde, ließ er offen. Es gehe ihm darum, dass der Krieg beendet werde.
Die angedrohten US-Sonderzölle auf europäische Produkte wirken sich schon jetzt auf die Stimmung in den Kommunen in Deutschland aus. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages Dedi hat der Welt am Sonntag gesagt, dass Städte und Gemeinden in diesem Jahr mit weniger Gewerbesteuern rechnen würden als bislang geplant. Die Kommunen würden auch deshalb bei Investitionen wahrscheinlich erstmal sich zurückhalten. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Berghegger. CSU-Chef Söder hat sich in der Debatte über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hinter CDU-Chef Merz gestellt. Der bayerische Ministerpräsident sagte der Augsburger Allgemeinen, es sei Sache des neuen Kanzlers, das zu entscheiden. Allerdings brauche Deutschland auch so viele Taurus wie möglich für sich selbst. Der designierte Kanzler Merz hatte vor gut einer Woche in Aussicht gestellt, die Waffe an die Ukraine zu liefern. Vertreter der SPD kritisierten den Vorstoß. Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Berlin und Brandenburg zu Blutspenden auf, um die Versorgung sicherzustellen. Grund ist, dass Blut nur kurz haltbar ist, so eine DRK-Sprecherin. Damit für medizinische Notfälle